Und den habe ich dann aber ja, nach relativ kurzer Zeit wieder verkauft und dann muss ich sagen, endlich den neuen Defender. Den 90er habe ich jetzt da mit 249 PS Diesel. Ein super Fahrzeug, der übrigens Paul heißt. Wenn ich zu größeren Strafsachen fahre, dann nehme ich interessanterweise vom Gefühl her, da fahre ich dann mit dem alten Defender. Ich kann es schwer beschreiben, aber der alte Defender löst einfach für mich ein Gefühl aus, ja, so dieses durch dick und dünn, unaufhaltbar, aber auch Entschleunigung. Also das Fahrzeug entschleunigt mich unheimlich. Als Beispiel, was zuletzt ein sehr interessanter Fall war, der Mandant hatte eine Mordanklage, war in Untersuchungshaft, logischerweise, nachdem er zunächst geflüchtet war. Da ging es, der Fall hatte im Drogenmilieu gespielt, in dessen Verlauf jemand sozusagen, das war der Vorwurf letztendlich gegenüber meinem Mandanten, einen niedergestochen zu haben. Und der ist natürlich tragischerweise dann im Krankenhaus später verstorben.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover, Offroad und Vanlife Community. Ich begrüße euch alle zur 27. Ausgabe meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler alias die Landratte. Mein heutiger Gast ist Alexander Grob aus Holzheim bei Dillingen an der Donau. In erster Linie ist er passionierter Anwalt bzw. Strafverteidiger, aber er ist auch ein glühender Fan von Landy und Leute. Und somit hat er sich bei mir gemeldet, obwohl er, wie er selbst sagt, noch kein Buch geschrieben, nie die Panamericana runtergefahren ist oder sonst ein Fernreiseabenteuer überstanden hat. Und er moderiert auch keine Fernsehsendung. Aber er ist ein leidenschaftlicher Land Rover-Fan und sein Traumberuf Verteidiger bedeutet auch nichts anderes als Defender. Und somit verbindet ihn eine Art Freundschaft mit Toni, seinem rabenschwarzen 110er TD4. Dass uns schon unsere Vornamen fürs Leben prägen, beziehungsweise unser Schicksal beeinflussen können und wie sich Defender-Fahren positiv auf einen beruflichen Erfolg auswirkt, hat er mir in unserem heutigen Lagerfeuergespräch klargemacht. Wir alle kennen doch auch das Gefühl, wenn uns mal wieder unser Landy so richtig entschleunigt, oder? Stellt euch bitte jetzt diesen Zustand vor und macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern an den Endgeräten, viel Spaß dabei. Guten Morgen, meine lieben Zuhörer, meine Freunde von Landy und Leute. Hier begrüße ich euch heute im Podcast. Und zwar nicht nur euch, sondern eben auch den Alexander Grob, der mir vor einiger Zeit, sag mal, über den Weg gelaufen ist. Heißt, er hat mir auch E-Mails geschrieben. Er ist auf mich zugekommen, wie ich es ja immer wieder euch auch nahelege. Und somit haben wir uns dann im Herbst, in Italien saß ich da in einem Kaktusfeld, haben wir uns zusammen telefoniert und haben ein ganz tolles Gespräch geführt. Ich begrüße somit den Alexander Grob. Hallo Alexander.
Hallo Rainer, grüß dich.
Oder wahrscheinlich auch Alex, oder?
Ja, da können wir gerne Alex sagen. Sagen ohnehin die meisten, vor allem die Freunde, sagen Alex zu mir. Passt.
Sehr schön. So, und da haben wir dann so schön geredet damals, ne? Du hast mir das so ein bisschen erzählt und dass du den Podcast gut findest und so weiter und so fort, aber auch, wie du mit dem Defender in Berührung gekommen bist. Und da habe ich dir gesagt, pass auf, Alex, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen zusammen, ne? Und da hattest du erst ein bisschen Bedenken, aber wir sind uns jetzt doch übereingekommen und das finde ich ganz toll, dass wir uns jetzt hier getroffen haben. Und ich würde damit anfangen, dass du dann einfach dich nochmal ein bisschen vorstellst. Wo bist du vor allen Dingen aufgewachsen? Vielleicht auch in welchem Jahr du geboren bist, damit man dich da so ein bisschen eingruppieren kann. Bitte.
Ja, Rainer, also nochmal zunächst herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast und natürlich ein sozusagen herzliches Grüß Gott. Man hört's, ich komme aus dem bayerischen Schwaben, an alle Zuhörer deines Podcasts. Ja, ich bin in 1970, also sprich jetzt 53 Jahre alt, in Gundelfingen an der Donau geboren. Das liegt zwischen, sage ich mal, Ulm und Augsburg, wird eher bekannt sein.
Ja.
Und ja, wie gesagt, mittlerweile 53 Jahre alt, seit 25 Jahren, knapp 25 Jahre. Wir feiern jetzt, ich und meine Frau Dagmar, im Mai feiern wir unsere Silberhochzeit.
Cool.
Sind wir 25 Jahre verheiratet,
Ja.
zwei erwachsene Mädels mit 20 und 22. Und damit die Familie bei uns komplett ist, wir haben noch einen Kater, unseren Theo. Und seit 5 Tagen haben wir noch ein Kleinkind dazu bekommen, nämlich unsere Rauchhaar-Dackeldame Uschi. Und ja, die hält uns momentan ganz schön auf Trab, muss ich sagen.
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Uschi ist ja jetzt etwas ungewöhnlicher Name für einen Hund.
Ja, also es war tatsächlich so, wenn unsere Vorgängerin, unsere Lola, das war ein Jack Russell Terrier, die ist leider letzten Herbst mit 13 Jahren, ja, leider viel zu früh verstorben, wie es natürlich immer so ist bei Haustiere. Und dann haben wir gesagt, naja, also wir wollen in jedem Fall wieder einen Hund haben. Und eigentlich geht es mir eben gerade beim Rauchhaardackel, geht es mir so wie beim Defender. Wenn ich einen Defender sehe, das zaubert mir ein Grinsen ins Gesicht. Und beim Rauchhaardackel ging es mir immer schon so. Ich kann es mal so richtig beschreiben. Und naja, die Uschi ist daraus entstanden, dass wir uns eigentlich zunächst mal gar nicht so einig waren, was den Namen anbelangt. Zunächst haben wir gesagt, es wird eine Frieda, von der Frieda wurde eine Emmy und ich glaube, eine Froni hatten wir noch, wobei von einem Freund von mir, von einem sehr guten Freund, die Tochter, die heißt Froni, dann haben wir gesagt, nee, das können wir auch nicht machen. Und ja, und irgendwann sind wir irgendwie auf den Namen kommen, Uschi, und das passt zu der 100%.
Okay, so und dann in Gundelfingen auch aufgewachsen?
Gundelfingen aufgewachsen, aber ich muss dazu sagen, mich hat es relativ dann schnell von Gundelfingen auch weggezogen. Die Schule, das Gymnasium war im Nachbarort in Lauingen und ich sag mal, nach dem Abitur war ich dann bei der Bundeswehr in Penzing, das ist da bei Landsberg, bei der Luftwaffe, den Wehrdienst gemacht und nach dem Wehrdienst direkt ins Studium nach Augsburg. Und da habe ich dann Rechtswissenschaften, sprich Jura, studiert.
Aha, wie bist du denn da drauf gekommen? Das ist ja nicht das allereinfachste Studium, schätze ich mal.
Also das ist, also ich kann es nur so sagen, was mir manche gar nicht so recht abnehmen wollen. Ich wusste im Alter von, ich kann es auch jetzt 13, 14 vielleicht, wusste ich, ich werde Anwalt. Also
Aha,
ich kann
wow.
es tatsächlich nur so sagen, woher das kommt, weiß ich offen gestanden nicht. Also bei mir in der Familie, also oft ist ja so, wenn der Vater Anwalt ist, wird der Sohn Anwalt, aber das ist bei mir alles nicht der Fall. Aber ich wusste so, das war dann so, denke ich, 8. Klasse, also müsste wahrscheinlich so, ja, 14 gewesen sein. Da war für mich klar, ich werde Anwalt. Und das habe ich dann, ja, das ging dann wirklich wie ein roter Faden durch.
Hattest du vielleicht eine Lieblingssendung wie Petrocelli? Das war doch damals so ein berühmter Anwalt im Fernsehen.
Das könnte, also also bewusst weiß ich es nicht, aber es könnte tatsächlich sein, dass das irgendwie mit der damaligen Sendung zu tun hatte. Und das war natürlich, ja, also wie gesagt, das war immer schon so im Kopf drin. Und ja, und so habe ich das dann auch, ja, komplett durchgezogen bis zum Studium und dann natürlich erfolgreich auch beendet.
Ja, toll. Okay, und dann?
Ja, und wie gesagt, dann in Augsburg studiert und ich war dann gleich selbstständig. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren Anwalt, ziemlich genau. Und habe mich dann auch gleich am Anfang selbstständig gemacht, in einer Kanzlei, muss ich dazu sagen. Die Kanzlei habe ich dann später übernommen. Also, und dann ist noch ein Partner eingestiegen, der Matthias Egger. Und wie gesagt, die Kanzlei ist jetzt in Günzburg. Günzburg kennt man vielleicht, der eine oder andere zumindest vom Legoland.
Ah, okay.
Beliebtes sozusagen Ausflugsziel mit Kindern. Und ja, wie gesagt, wir sind zwei Partner, insgesamt 5 Anwälte und decken, ich sage jetzt mal, schon so die, sage mal, täglichen Probleme ganz gut ab, was alles so kommt. Also Bereich Strafrecht, Verkehrsrecht, Mietrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht. Das sind ja so die Dinge, wo, ich sage jetzt mal, in aller Regel der Mandant nachfragt. Gibt es natürlich auch schon Spezialgebiete, Urheberrecht etc., wo man aber sagen muss, Günzburg ist ja durchaus ländlich geprägt. Da ist jetzt natürlich nicht die Nachfrage da. Also deswegen spezialisiert man sich auf solche Themengebiete natürlich nicht.
Okay, aber das ist schon ziemlich breit gefächert. Vielleicht Scheidung wird noch fehlen, oder?
Ja, das ist das. Genau,
Familienrecht.
für Familienrecht, da gehört die Scheidung dazu. Das macht mein Kollege, der Herr Gertigen.
Ah, okay.
Und ich habe mich schon, ja, das ist, ich bin da, muss ich dazu sagen, als ich damals in dieser Kanzlei, also die Kanzlei nennt sich Lenzer, Grob und Egger. Die Kanzlei ist damals von meinem zwischenzeitlich ausgeschiedenen Seniorpartner, von dem Berner Lenzer, gegründet worden.
Ja.
Und ich habe mich dann eigentlich relativ schnell auf Strafrecht spezialisiert. Da war es einfach damals so, ich kam in die Kanzlei, also ich hatte nie eine Bewerbung, muss man auch dazu sagen, als ich mit dem Studium fertig war, das war ja damals die sogenannte Anwaltsschwemme.
Aha, echt?
Ja, da hat es damals in diesen Jahrgängen sehr viele Anwälte gegeben. Und man musste sich tatsächlich schon auf die Hinterfüße stellen, wenn man da dann nach dem Studium auch eine Stelle wollte. Und gut, ich habe mir damals, also ich bin schon sehr heimatbezogen, muss ich dazu sagen. Für mich war klar, ich will wieder irgendwie also auf dem Land sein. Also so die Großstädte, das ist nicht so mein Ding. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, wo könnte denn Bedarf sein? Und damals, wir sind natürlich mittlerweile partout, ich und der Werner, ich habe damals beim Herrn Lenzer eben angerufen, beim Werner, und eben mal gefragt, wie schaut es denn aus, ob er nicht jemand zur Verstärkung bräuchte? Und das war wirklich nett. Ich bin damals, dann hat er gemeint, ja, eigentlich nicht, aber ich soll doch mal vorbeikommen.
Ja.
Und dann bin ich damals dahin gefahren, wie gesagt, ohne Bewerbung, ohne alles, einfach aufgrund des Telefonats, Unterlagen eingepackt und ja, nach circa 2 Stunden war klar, ich fange in dieser Kanzlei an. Also es war wirklich toll. Der Herr Lenzer damals hatte dann die Kanzlei umgebaut für mich. Also wir mussten uns vergrößern, weil der Platz gar nicht da war. Also das war dann schon, muss ich sagen, ein toller Vertrauensvorschuss. Vor allem jetzt rückblickend muss ich auch erwähnen, weil er wusste ja nicht, bleibt er. Ich meine, das ist ja heute schon ein bisschen das Problem, dass die Fluktuation natürlich deutlich höher ist wie früher. Die Leute orientieren sich schneller um. Ich sage, die Arbeitswege spielen nicht mehr die entscheidende Rolle, vor allem im Hinblick auf Homeoffice. Und ja, das war damals ein toller Vertrauensvorschuss und so bin ich damals dann in dieser Kanzlei gelandet und dann, ich denke, nach müssten 5 Jahre gewesen sein, bin ich als Partner dann eben in die Kanzlei auch eingestiegen.
Aber du sagtest vorhin, ist man dann selbstständig? Bist du dann so eine Art Freelancer? Also
Genau, richtig, genau. Also das war so die Anfangszeit, gell, dass man halt auch wirklich schauen musste, dass man hier sozusagen auch Mandantenumsatz generiert, damit man davon auch letztendlich leben kann.
okay.
Gell. Aber das Gute war, muss ich natürlich dazu sagen, das war natürlich schon so, ich sage es jetzt mal gelenkt, dass ich zum Strafrecht komme. Der Bereich war damals, den hatte der Herr Lenzer so ja mitgemacht, aber halt, ich sage es jetzt mal, ja, man hat es halt mitgemacht. So die kleineren Strafsachen bei den Amtsgerichten. Aber wie gesagt, es war immer so, dass er eigentlich, der war spezialisiert bis zuletzt auf Familienrecht, Scheidungsrecht. Und das war klar, dass er gemeint hat, naja, okay, du, das Strafrecht ist eigentlich nicht so mein Ding, das machst ab jetzt du.
Okay, und da bist du Freelancer, ne? Der vom Herrn Lenzer der Freelancer
Ja, genau. So kann man es
geworden.
ganz kurz sagen, gell?
Okay,
Und ja, und so bin ich in den Bereich Strafrecht reingestolpert, muss man schon fast sagen.
ja, also ich denke mal, es ist für jeden, ich hoffe auch für unsere Zuschauer, sehr spannend, ne? Strafrecht, da sind ja dann die ganz besonderen Anwälte. Man will nicht unbedingt was mit zu tun haben, ne? Wenn man keinen braucht, ist man, glaube ich, besser dran,
Absolut,
aber es sind
absolut.
bestimmt interessante Fälle, oder? Die dann auf ihn zukommen.
Also es ist natürlich so, ich sage immer, wenn ich abends heimkomme, ich brauche tatsächlich keinen Krimi, den habe ich den ganzen Tag mehr oder weniger. Gell? Wenn man dann Akten liest, also wie gesagt, ich bin jetzt seit circa, müssten jetzt 16 oder 17 Jahre sein, bin ich Fachanwalt für Strafrecht. Also ich habe mich dann schon relativ schnell also auf einen Fachanwalt auch spezialisiert, auf den Bereich Strafrecht spezialisiert. Und das ist immer der Fachanwalt, ich sage es immer, die Ärzte, die haben es uns vorgemacht. Früher hat es halt den, sagen wir mal, Hausarzt gegeben auf dem Land. Aber auch damals gab es ja dann relativ schnell die Spezialisten, der Kardiologe etc., wo man dann hingeht. Und ja, wo ich angefangen habe vor 25 Jahren, war das gerade so am Kommen, diese Fachanwaltsbezeichnungen zu machen, sage ich jetzt mal.
Aha, okay.
Naja, man muss da schon, ich sag mal, nochmal eine Praxis vorweisen. Man muss bestimmte Anzahl von Fällen im Strafrecht bearbeitet haben. Das auch bei anderen Fachanwaltsbezeichnungen so, dass man halt wirklich nachweisen muss, dass man das nicht nur nebenher macht, sondern in einem absoluten Schwerpunkt. Und dann gibt es natürlich auch schriftliche Prüfungen dazu. Also das heißt natürlich für den, sag mal, Rechtssuchenden, ob es jetzt im Strafrecht, Verkehrsrecht, Familienrecht ist, spielt keine Rolle. Aber der Rechtssuchende, der zum Beispiel jetzt im Arbeitsrecht ein Problem hat und sucht sich dann einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, der ist dann definitiv gut aufgehoben. Weil dann weiß man, der weiß, von was er spricht. Und so ist es natürlich auch bei mir beim Strafrecht.
Wobei bei den Krimis ist es ja immer so, ich will jetzt mit meinem Anwalt sprechen, ne? Kennst ja, ne? Beim Verhör, ne? Da wird es langsam ein bisschen eng, ich will mit meinem Anwalt sprechen. Und dann ist es auch aber doch so, man hat doch mit Sicherheit diese Person, dieser Zeuge oder dieser Verdächtigte, sag ich mal, so Verdächtige, der hat doch vorher mit Sicherheit nichts mit Strafrecht zu tun gehabt, aber trotzdem schon einen Anwalt, weil er wahrscheinlich keine Ahnung, seine Firma vertritt oder also in Steuersachen oder sonst wie. Und trotzdem kann der dann, ist dann immer ein super Strafrechtler, oder? Ist doch irgendwie seltsam. Kann er eigentlich in der Praxis gar nicht sein, oder?
Wie meinst du jetzt
Ja,
genau?
dass dann der kommt dann ja und der kennt natürlich sich im Strafrecht aus und weiß sofort, wie er den da raushaut und so.
Naja.
Wobei, aber diese Person, der Verdächtige, der hatte doch vorher eben keinen Rechtsanwalt, weil er für so also ein Strafverteidiger. Sondern der hat doch einen Rechtsanwalt gehabt, weil er ja Verkehrsrecht oder andere Dinge mit dem schon mal
Genau,
besprochen hatte, ne?
ganz
Und
genau.
trotzdem kann der alles, ne?
Naja, also das ist natürlich schon so. Deswegen ist natürlich auch wichtig, zum Beispiel bei uns Mandanten kommen beispielsweise, weil sie mal einen Verkehrsunfall hatten oder eine Mietsache mit dem Vermieter oder mit dem Mieter eben Probleme hatten. Und das ist natürlich genau der Punkt, warum wir auch 5 Anwälte insgesamt sind. Weil natürlich, wenn der dann ein Strafrechtsproblem hat, dann weiß er natürlich, dass er entweder zu mir oder auch mein Kollege, der Herr Ecker, ist auch Fachanwalt für Strafrecht, dass man sagt, okay, hier ist er natürlich dann bei uns hervorragend aufgehoben. Okay.
Genau, also weil ihr da eben diese Kanzlei habt mit
Ganz
verschiedenen
genau.
Sachen, aber ihr könnt dann ziemlich viel abdecken. Das ist ja bestimmt sehr gut für den, hätte ich bald gesagt, Nutzer, sondern aber für eure
Ja, ich meine, das ist
Klienten.
natürlich auch die Zukunft. Man sagt ja immer so landläufig, so die Einzelkanzlei, die es früher gegeben hat. Ich meine, das ist ja, sagen wir, die Anwälte, ich habe mir da meine Statistik vor Jahren angeschaut, die sind ja um das, ich glaube, innerhalb 50 Jahren sind die um das Zehnfache gewachsen. Früher hat es halt im Landkreis 4, 5 Anwälte gegeben, die alles gemacht haben, aber die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Also die Sachen sind mittlerweile ja, umfangreicher, komplizierter, die Rechtsprechung ändert sich sehr schnell. Also es ist alles eine sehr schnelllebige Sache und von dem her ist es einfach wichtig, dass man sich spezialisiert. Also ohne Spezialisierung geht es schlichtweg als Anwalt nicht mehr.
Ja, du, da fällt mir jetzt mal eine Sache ein. Haben wir jetzt vielleicht nicht im Vorgespräch gesprochen, aber ich habe schon mal gehört, dass die KI, also die künstliche Intelligenz, bei den Rechtsanwälten auch in Zukunft, ne, also nicht ferner Zukunft, aber doch bald eine gewisse Rolle spielen wird. Habt ihr da schon mit zu tun? Hast du da eine Meinung
Er
zu?
spielt natürlich jetzt schon also eine große Rolle in den sogenannten Legal Tech-Kanzleien. Die haben natürlich zum Teil mehr Computerspezialisten beschäftigt als Anwälte. Also es ist total eine verrückte Geschichte.
Das sind so Plattformen oder was sind das?
Das sind Anwaltskanzleien, die zum Beispiel der Bundesgerichtshof sagt, okay, ein Fahrzeughersteller hat jetzt ein Problem mit seinem Abgaswerten und so weiter. Also sprich Stichwort Dieselabgasskandal. Und dann spezialisieren sich diese Kanzleien darauf. Das sind natürlich dann, die machen Massenverfahren. Also das heißt,
Ach so, okay.
da gehen dann 10.000 Klagen gehen da raus, machen natürlich viel Werbung über Internet und da spielt natürlich diese KI natürlich absolut rein. Gell? Aber da muss jetzt natürlich bei uns rum sagen, natürlich Man standardisiert natürlich im Laufe der Jahre ohnehin bestimmte Schriftsätze, aber die, sage ich mal, die klassische Strafverteidigung, die es schon, ich sage es jetzt mal, im alten Rom gegeben hat, die gibt es natürlich auch heute noch so, weil, also ich sage immer, das Spannende, Faszinierende an der Strafverteidigung, das ist natürlich die Tätigkeit in der Hauptverhandlung. Und da kommt man natürlich mit künstlicher Intelligenz nicht weiter, weil es natürlich darum geht, sagt der Zeuge die Wahrheit, widerspricht er sich etc. Das heißt, man muss da natürlich dann schon schauen, was kann ich für den Mandanten wie bewirken am Schluss. Und das kann eine künstliche
Ja,
Intelligenz,
natürlich. Ja,
kann das
das geht
nicht.
mir ein. Nee, die könnte vielleicht ein Plädoyer nachher zusammenfassen oder sowas. Ja, das kann man sich ja irgendwie vorstellen, wenn sie alles aufgenommen hat. Aber nee, also da sind wir wahrscheinlich noch weit von weg. Und bei anderen Sachen, vielleicht steuerrechtlichen Dingen oder so, wo man nur Präzedenzfälle braucht, um dann Recht zu bekommen, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, oder?
Genau, also das kann ich mir gut vorstellen. Also für bestimmte Rechtsbereiche, gerade im Zivilrecht, wenn es darum geht, beispielsweise Verkehrsrecht, Sachmängelhaftung, dass man sagt, okay, über die künstliche Intelligenz sind die Voraussetzungen geschaffen, dass ich das Fahrzeug beim Verkäufer zurückgeben darf, beispielsweise. Das sind mit Sicherheit Dinge, wo ich mir vorstellen kann, ja, das funktioniert auch irgendwann. Gell? Aber wie gesagt, ich denke, das wird noch Jahre dauern, bis das wirklich vernünftig zum Einsatz kommt. Weil das ist natürlich auch das Problem, was wir Anwälte haben, dass die Mandanten, die kommen, jeder oder viele befragen ja erstmal Google. Und dann kommen die mit einem Halbwissen und sagen, naja, ich hab's
Ja.
doch gelesen. Aber das Problem ist natürlich, dass der Fall, den sie gelesen haben, nicht zu dem passt, wie es dann tatsächlich ist, weil, wie es so schön heißt, der Hund steckt im Detail. Und das ist halt häufig genau das Problem, auch eben drum, denke ich, mit der künstlichen Intelligenz. Ich sehe das momentan noch nicht so, also ich sehe es eher skeptisch, um es mal so rum zu formulieren.
Na gut, und bestimmt auch eine interessante Entwicklung für die
Absolut.
Zukunft. Ne? Wird sich ja in vielen Bereichen, denkst. Okay. Ja, du hattest vorhin schon ein bisschen Verkehrsrecht, hast auch mal, man könnte mal sein Fahrzeug zurückgeben und so. Da komme ich doch gleich mal auf das Thema Fahrzeug, weil du mich ja auch angerufen hast, weil du eben ein Herz für Land Rover hast. Und auch da würde ich gerne irgendwie vorne anfangen. Wie bist du denn dazu gekommen, dich für Land Rover, für den Defender zu interessieren?
Also, kann ich auch ganz schön beschreiben. Also zu dir vielleicht noch, das war wirklich ganz klassisch, weil ich mich natürlich, wie gesagt, für Land Rover, für Defender natürlich interessiere und ich bin einfach über Spotify habe ich dich gefunden und damals kontaktiert. Also das noch dazu, als Ergänzung
Ja, okay.
dazu. Und ja, Land Rover. Fasziniert, muss ich sagen, hat mich die Marke immer schon. Das ist genau das, was ich eingangs sagte. Wenn mir auch heute noch, obwohl ich selber zwei Defender fahre, erzähle ich nachher noch dazu, aber der zaubert mir einfach ein Lächeln ins Gesicht. Man grüßt sich, man hat das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Also fasziniert hat mich der Defender immer schon. Und zu Land Rover selber kam ich 2015. Ich habe es immer so gemacht, mein Geschäftsfahrzeug, das fahre ich in aller Regel immer 3 Jahre, dann hat er so in aller Regel so gute 100.000 Kilometer drauf, lässt sich dann wieder gut verkaufen. Und so stand auch 2015 ein Fahrzeugwechsel an. Und da haben wir gedacht, okay, da hatte ich damals einen BMW gefahren, darf man ja glaube ich sagen, oder? Welche Marke?
Ja,
Und
wir sind ja
ja, genau.
markenoffen.
Und da hatte ich damals einen BMW. Und ich bin immer schon so dieser typische, sage ich mal, SUV-Fahrer. Und naja, haben wir gedacht, okay, was fahren wir jetzt? Dann habe ich mir angeschaut damals den BMW, eben den X5 damals, der dann neu rauskam. Da war ich drin gesessen, denke mir, ja, okay, tolles Fahrzeug, schön, toll verarbeitet. Habe mir den Mercedes GLE angeschaut, auch super, gefällt mir auch sehr gut. Und dann irgendwann haben wir gedacht, Mensch, so Land Rover hat mir ja eigentlich immer schon gefallen. Also vor allem so auf der Straße, wenn sie einem entgegenkommen. Und dann habe ich mir damals den Discovery 4 angeschaut. Und da war ich dann beim Händler. Damals, weiß ich noch gut, da war ich auf einem Termin in Nürnberg und haben mir gedacht, okay, jetzt Land Rover Händler, fahr ich mal hin. Und dann setze ich mich in den Discovery 4 rein und es war einfach genau dieses Gefühl, yes, das ist er. Also es war
Okay.
einfach so, man sitzt drin, Begeisterung pur und kann man gedacht, ja genau, also wenn, dann brauche ich diesen Discovery 4. Und so bin ich damals zu Land Rover gekommen. Und es war dann auch ganz nett, da seit dem Disco 4, muss ich dazu sagen, haben meine Fahrzeuge Namen, was zuvor nie der Fall
Wow.
war. Und zwar, das hat damals meine große Tochter, ich kann es nicht mal mehr sagen, wie das kam, die hat irgendwie den Namen aufgebracht, Alfred. Und seitdem war das der Disco, war der Alfred. Gell, es war dann ganz witzig, wenn es am Wochenende geheißen hat, fahren wir sozusagen mit dem Fahrzeug meiner Frau oder fahren wir eben mit dem Alfred. Und so ist das Ganze dann eigentlich, ja, diese Begeisterung, diese Passion Land Rover, eben auch Defender, ging also tatsächlich so richtig, 2015 hat es an Fahrt aufgenommen. War also super. Ja, und dann, wie gesagt, war dann, man sieht, dass ich mit dem Disco sehr, sehr zufrieden war. Den habe ich dann ungewöhnlicherweise, wie gesagt, ich habe da vorhin gesagt, normalerweise habe ich immer die Fahrzeuge so 3 Jahre gefahren. Den fuhr ich dann tatsächlich 6 Jahre, weil es einfach ein mega Fahrzeug war. Also ich war wirklich super zufrieden. Aber wie gesagt, dann kamen natürlich Kilometer, Verschleiß und so weiter. Und dann hat sich natürlich ja, die Frage gestellt, naja, ich hätte den Discovery 4, wenn es ihn noch gegeben hätte, hätte ich glaube, nochmal gekauft in dem Moment. Der 5er, muss ich sagen, war jetzt nicht ganz so mein Fall. Kann man auch darüber streiten, aber das war dann nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Aber dann gab es tatsächlich von Land Rover kein Fahrzeug in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist er. Ich habe mir dann damals, also da kann man so dazu sagen, ich glaube 2020 kam der neue Defender raus und den hatte ich mir dann angeschaut, habe mir gedacht, ja doch, also das würde mir gut gefallen, aber du hast ja am Anfang, ich sage mal Vorführfahrzeuge kaum bekommen. Die Bestellliste, ich glaube, 9 oder 12 Monate Wartezeit. Das war mir dann alles zu lange. Und ja, das war dann das Problem, dass ich dann mal nochmal die Marke nochmal kurzzeitig gewechselt habe. Da habe ich dann ja mal ein Fahrzeug aus Stuttgart ausprobiert, Zuffenhausen. Ich denke, die Zuhörer wissen, was das dann war. Und das war dann ja, tolles Fahrzeug, aber, und das muss ich einfach sagen,
Also der Cayenne,
nee, der
nicht der
Cayenne war es.
Macan,
Der Cayenne
sondern der
war das
Cayenne.
dann. Aber ich, wie gesagt, tolles Fahrzeug, aber wenn man reinsitzt, ich habe immer das Gefühl, das ich beim Discovery hatte, so reinsitzen, grinsen, wow, toll, das ist es, hatte ich beim Cayenne nicht, weil es einfach nicht zu mir gepasst hat. Das war einfach nicht mein Fahrzeug, gell? Und den habe ich dann aber ja nach relativ kurzer Zeit wieder verkauft und dann muss ich sagen, endlich den neuen Defender. Den 90er habe ich jetzt da mit 249 PS Diesel. Ein super Fahrzeug, der übrigens Paul heißt. Und naja, ich habe jetzt natürlich eine Station übersprungen, weil nachdem ich natürlich den alten Defender, den hatte ich ja schon über Jahre ein bisschen immer so beobachtet bei mobile.de also auf Plattformen im Internet. Und man hat natürlich auch gesehen, die Preise steigen immer weiter. Und ja, bin dann 2020 bin ich dann 50 geworden. Und ich muss dazu sagen, da hat dann schon auch meine Frau mich nochmal hoch motiviert, weil sie gesagt hat, weil sie immer so nach dem Motto, ich kann es nicht mehr hören, kauf dir doch das Auto endlich. Gell? Und das war dann tatsächlich 2020 so, dass ich mir dann noch den alten Defender, alt in Anführungszeichen, also vom Modell her, das ist Ende Baujahr 15, den 110er gekauft habe und das ist Toni. Und da muss ich natürlich sagen, und bin ich natürlich unglaublich dankbar dafür, ist natürlich für mich persönlich natürlich ein Mega-Fuhrpark, den alten Defender und den neuen fahren zu dürfen. Und das kann es nur sagen, macht natürlich Riesenspaß.
Das sind hier die Vorder, ne? Baujahr 15.
Genau, der 110er mit 122 PS und
Farbe?
schwarz. Ein
Schwarz.
schwarzer, ja, also wie gesagt, macht riesen Spaß und tolle Offroad-Bereifung drauf und Muss ich wirklich sagen, also ein tolles Fahrzeug, den ich übrigens, wo ich nachher noch gerne was erzähle dazu, wenn ich zu, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, größeren Strafsachen fahre, dann nehme ich interessanterweise vom Gefühl her, da fahre ich dann mit dem alten Defender. Ich kann es
Aha.
schwer beschreiben, aber der alte Defender löst einfach für mich ein Gefühl aus, wo ich immer sage, ja, so dieses durch dick und dünn, unaufhaltbar, aber auch Entschleunigung. Also das Fahrzeug entschleunigt mich unheimlich.
Also wenn ein großer Strafprozess ansteht, wo du weißt,
Geht's um die
heute
Wurst, genau.
geht es um alles sozusagen, geht es um die
Ja.
Wurst, ums Strafmaß und sonst wie, dann setzt du dich da rein und
Genau.
denkst so, mit dem Panzer hätte ich jetzt fast gesagt, schaffen wir das,
Es ist
schlagen wir die
tatsächlich
Schlacht.
so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du die Werbung, gibt es einen tollen Werbefilm von Land Rover zum neuen Defender allerdings. Und da gibt es den, kommt also so bei der Vorstellung der Spruch: Wir haben ein Fahrzeug entwickelt, damit Sie Grenzen überwinden. Und das trifft es eigentlich. Also ich muss
Okay.
wirklich sagen, so mir gibt der Defender so das Gefühl, ja, man überwindet Grenzen, man sprengt Grenzen. Also es ist schon so das Thema natürlich pures Selbstvertrauen durch dick und dünn. Und den nehme ich tatsächlich ja, zu großen Strafsachen. Man fährt natürlich viel entspannter zu den Strafsachen hin. Kommt natürlich auch jetzt ein bisschen darauf an, wie weit sie weg sind, muss ich da auch dazu sagen. Aber wenn es machbar ist, fahre ich tatsächlich zu den großen Strafsachen mit dem alten Defender.
Hast du eine Statistik, dass du, wenn du dann doch mal den neuen nimmst, dass du
Nein!
immer verlierst?
Der neue Defender, der tut auch sein Gleiches. Also von dem abgesehen, also ich fahre schon auch zu anderen Strafsachen mit dem neuen. Also gerade die Strafsachen, die weiter weg sind. Man muss natürlich dazu sagen, da ist der neue natürlich schon eine, aus meiner Sicht, Luxus-Reiselimousine. Also vom Fahren her super bequem. Also ich finde den mega, den neuen.
Na
Wobei,
klar.
vielleicht noch zum alten Defender hätte ich dir noch eine nette Geschichte, wie ich zu dem gekommen bin.
Ja, hallo. Ja, klar.
Und zwar, das war es wirklich, ich habe ja immer geschaut, denke mal, naja, zum 50. Geburtstag rückt näher. Und dann war ein Defender in Augsburg. Das ist jetzt von mir 35 Kilometer weg. Und dann bin ich da reingefahren zu dem Händler, habe mir den angeschaut, tolles Fahrzeug. Und ja, okay, Preis hat dann auch soweit gepasst, wobei man dann muss ja wirklich sagen, also auch zu dem Zeitpunkt waren die Preise ja auch deutlich gestiegen im Vergleich noch zu 5 oder 10 Jahren vorher. Und naja, wir sind uns dann auch schnell einig gewesen, habe gesagt, jawohl, das Fahrzeug nehme ich. Und bei der Abholung sagt dann der Verkäufer, ja übrigens, was ich Ihnen noch sagen wollte, den Defender hat auch ein Anwalt gefahren. Ich sage, ach, das ist ja interessant, sage ich, so nach dem Motto, dann bleibt er ja jetzt in der Anwaltsfamilie. Und dann lese ich den Namen, dann war das ein mir bekannter Kollege aus Bamberg. Also
Ah.
was ja von mir weg, Bamberg, ich kann es jetzt schwer sagen, ich schätze 180, 200 Kilometer weg ist. Und das Nette war, ich hatte einen Fall, da ging es um einen, ja, groß angelegten Zigarettenschmuggel aus dem Ausland. Und der Mandant saß in Untersuchungshaft in der JVA Bamberg. Und ich bin da mandatiert worden, damals von meinem Familienangehörigen des Inhaftierten. Und sobald eben jemand in Untersuchungshaft ist, bekommt man einen sogenannten Pflichtverteidiger. Und der hatte eben schon einen Anwalt aus Bamberg. Und naja, gut, da bin ich da hingefahren und habe gedacht, naja, sollte man sich ja abstimmen. Macht man ja in aller Regel so, wenn es zwei Verteidiger sind, dass die Verteidigungslinie
Ach so,
dann.
der aus Bamberg war der Pflichtverteidiger und du bist aber von der Familie
Ganz
beauftragt worden.
genau, also der sogenannte Wahlverteidiger, sagt man dann. Und dann bin ich da hingefahren und habe den Kollegen angerufen, habe ihm gesagt, ja, dass ich jetzt auch sozusagen mit im Spiel bin, ob wir uns nicht treffen würden. Sagte, ja, gar kein Problem, ob es mir was ausmachen würde. Er ist heute Nachmittag beim Mercedes-Händler, weil er sich eine G-Klasse anschauen will, ob wir uns nicht gleich bei Mercedes treffen. Denken wir, oh, das ist cool, denken wir, Mercedes G-Klasse interessiert mich auch. Und dann hatten wir uns da am Nachmittag getroffen und ich sag's mal, ich will nicht sagen, der Fall war nebensächlich, aber wir haben natürlich sehr viel über Autos gesprochen. Also es war auch, ja, ich sag schon fast ein bisschen ein Autonarr, der Kollege. Und hat mir dann damals eben erzählt, ja, also die G-Klasse würde ihm super gefallen, aber eben er hat auch eine Schwäche für den Defender. Er überlegt sich, ob er sich nicht den alten Defender kaufen soll. Was er damals, was heißt der alte, war ja noch der aktuelle Defender, hat sie den neuen noch nicht gegeben. Und der ist dann aber, wie gesagt, durch mein Wahlverteidigermandat ist der dann ausgestiegen aus dem Verfahren. Also wir hatten dann auch keinen Kontakt mehr. Das waren, wie gesagt, ein Treffen und vielleicht noch ein, zwei Telefonate, mehr war nicht. Und das Nette war, jetzt hatte er damals diesen Defender gekauft,
Aha, okay.
den ich dann jetzt von ihm gekauft habe.
Ja,
Und
verstehe.
ich habe dann das Fahrzeug ja eben in Augsburg übernommen und dann hatte der Tankschlüssel hatte gefehlt. Und da sagte ich, ja gut, ich kenne ja den Kollegen von damals, habe den angerufen, der konnte es gar nicht glauben, dass ich jetzt sein Auto fahre. Und das Nette war, er hatte noch den Tankschlüssel, gell, den er
Ja,
mir
klasse.
natürlich dann gleich zugeschickt hatte.
Klasse.
Ja, das war wirklich nett. Und ja, und so, wie gesagt, darf ich momentan zwei Defender fahren.
Klasse. Größere Touren in dem Sinne machst du, glaube ich, noch nicht, ne? So, außer vielleicht mal einen Urlaub zu fahren damit.
Genau, also ich sage jetzt mal, ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich zu den 70, 80% der Defender-Fahrer gehöre, die mit ihrem Fahrzeug nicht unbedingt Offroad fahren. Aber wie gesagt, ich nutze das Fahrzeug regelmäßig, außer wie gesagt im Winter, also den alten jetzt, wenn ich, also wenn Salz auf der Straße ist, fahre ich nicht mit ihm, muss ich dazu sagen. Aber ich wechsle immer zwischen beiden durch, dass ich also auch ganz normal ins Büro fahre. Also das Holzheim-Günzburg liegt so circa 25 Kilometer auseinander und da fahre ich einmal mit dem, einmal mit dem oder eben wie gesagt ohnehin zu Terminen. Urlaub, muss ich dazu sagen, fahre ich in aller Regel immer mit dem alten Defender, mit dem Toni. Wir sind viel, ich sage mal so, die typischen Österreich-Urlauber. Also so wandern, der Hund dabei. Also wie gesagt, und da fahren wir natürlich schon oder mal Gardasee. Das sind die Sachen, die fahre ich mit dem alten Defender. Aber so die weiteren Touren, wie deine Gesprächspartner, so Camel Trophy etc., da bin ich noch weit, weit entfernt, muss ich sagen.
Ja. Nichtsdestotrotz hast du da mal ein Fahrer, Geländefahren, Training, Fahrtraining, ja, gemacht, oder?
Ja, das war also eine tolle Einladung von Land Rover Haas in Augsburg. Das ist also von uns weg, Landkreis Dillingen, so der nächstgelegene Land Rover Partner. Und da hat man eine Einladung letztes Jahr bekommen zu einem Offroad-Training. Das war dann in Biberach, vielleicht kennst du eine oder andere. Und das haben die Jungs von dem Experience Center durchgeführt. Und ich kann wirklich nur sagen, also das war unglaublich. Also es war ein toller Tag, toll organisiert. Und die hatten verschiedene Fahrzeuge dabei. Ich durfte zum Beispiel beginnen mit dem ganz neuen Range Rover. Tolles Fahrzeug natürlich, was das muss man natürlich sagen, ein absolutes Luxusfahrzeug. Aber nichtsdestotrotz, also was Land Rover, Range Rover, sage ich mal, im Gelände bewirkt, was die können. Also ich konnte es selber fast nicht glauben, muss ich sagen. Also wir sind Steigungen hoch, Gefälle runtergefahren, wäre ich offen gestanden alleine mit meinem Fahrzeug definitiv nie runtergefahren. Gell? Aber wie gesagt, man hat dann den Instructor neben sich auf dem Beifahrersitz, der immer meinte, ja, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Aber das hat alles funktioniert. Und genauso, wenn man bergab, einfach, das ist natürlich schon ungewohnt, wenn man dann natürlich die ganzen Sperren und so weiter reinmacht, dass man dann sagt, einfach Fuß weg, das macht das Auto alleine. Und das dann zu
Ja.
sehen, was das Auto wirklich im Offroad-Bereich drauf hat, also war für mich also eine ganz neue Erfahrung. Muss ich wirklich sagen, also ich bin auch heute noch also unglaublich begeistert von diesem Tag und bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass eben die Firma Haas das ermöglicht hatte.
Und die haben sich dann praktisch ihre Kunden einfach mal eingeladen oder die Möglichkeit gegeben, dort teilzunehmen und haben das Land Rover Experience Center, die kommen, glaube ich, aus der Nähe von Köln
Ja,
oder so, ne, dazu
Wülfrath.
eingeladen, oder?
Die haben die Fahrzeuge gestellt.
Genau, also das war einfach so, man konnte, die haben natürlich so in ihrer Liste drin, wer alles so Offroad, also Fahrzeuge hat, weil ich da ja auch zum Kundendienst hingehe und muss ich dazu sagen, die Einladung kam raus und als bis ich mich dann paar Tage später anmelden wollte, waren die Plätze schon vergeben. Und ich habe, also sie waren sehr schnell vergriffen tatsächlich. Ich habe mich dann auf die Warteliste setzen lassen und bin glücklicherweise dann doch noch reingerutscht. Und ja, die Jungs haben dann, waren sechs, sieben Fahrzeuge. Es waren zwei neue Defender eben dabei, die 90er, 110er. Es war der große Range Rover war dabei. Es war der Discovery 5 dabei. Es war ein ganz, ja,
Naja, bunter Blumenstrauß, ja.
genau, Blumenstrauß, alles, was, muss man sagen, Land Rover im Offroad-Bereich tatsächlich zu bieten hat. Und ja, war es, wie gesagt, war ein toller Tag.
Ja, aber das ist das kostenpflichtig?
Nee, also das war natürlich schon toll, muss ich sagen. Der
Wow.
Kunde war da eingeladen. Also es war toll organisiert mit Frühstück, mit bisschen Theorie, ein tolles Mittagessen hat es gegeben. Also es war also wirklich alles und das kostenfrei für den Kunden, muss ich schon sagen. Also das war echt klasse.
Ja,
Also ein toller
super.
Tag.
Tolles Angebot. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der hatte ich dir auch schon gesagt. Also, der Deutsche Land Rover Club macht da in Biberach in diesem Offroad-Gelände auch solche Kurse. Also, vielleicht auch da nochmal an unsere Zuhörer. Wer noch nicht im Deutschen Land Rover Club drin ist, der kann das bitte noch tun. Und dann auch bestimmt ein, zwei, dreimal im Jahr sogar, vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch immer mal wieder sind dort solche Veranstaltungen, weil das bietet halt alles. Es ist extra ein Offroad-Gelände. Ich meine, das hat mal Mercedes gehört oder gehört immer noch Mercedes. Und da ist dann alles, diese maximalen Verschränkungen, diese Wellen, weißt du, wo man über die Wellen da drüber fährt und ganz, also die Steigungen, das ist eine alte Schotterpiste, eine alte Schotterkiesgrube oder was das ist, aber die ist halt auch präpariert, dass man da, also ist einfach nicht so ein natürliches Gelände, sondern ist extra auch, um im Extrembereich auch Autos ausprobieren zu können. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, grundsätzlich mal so einen Kurs zu machen, also ne, wir wollen ja Grenzen überschreiten, wir wollen aber nicht in der Grenze dann stecken
Ganz genau, ganz
bleiben.
genau.
Ne? Oder kurz davor oder kurz dahinter. Und das ist dann schon wichtig, wenn man so ein Auto fährt, dass man da sich auch mal bewegt hat, mitbewegt hat und nicht nur selber alleine irgendwo experimentiert. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Schön, schöner Tag, ja, glaube ich
Ja,
dir.
es war also auch für mich nochmal also wirklich eine tolle Erfahrung, wo ich aber auch heuer, wenn es möglich ist, mal nach Wülfrath hochfahren will zu einem Offroad-Training. Weil es natürlich schon toll, einfach mal zu erfahren, wenn es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt auf der Straße einfach ins Büro fahre oder dann wirklich im Gelände bin. Weil ich sag mal, so wie ich ja auch, viele wissen gar nicht, also welches Potenzial in dem Fahrzeug steckt.
Ja,
Das ist ja
klar.
sensationell. Also, wie gesagt, wir sind Strecken gefahren. Da hat es am Vortag noch ziemlich stark geregnet. Die Fahrbahnen waren dann, also diese durch die Pisten, durch den Wald durch, die waren zum Teil noch mit Wasser gefüllt. Also, da war also unglaublich. Die Fahrbahn war richtig schmierig, aber die Fahrzeuge haben das bravourös gemeistert. Also, muss ich wirklich sagen, phänomenal.
Gut, und somit kannst du dann ja noch in deinem eigenen Defender noch gestärkter sozusagen zu diesen spektakulären Fällen fahren. Hättest du mal Lust, uns mal von ein, zwei solchen Fällen also zu berichten, wo man dann sagt, oh wow, ne? Also weil Strafverteidiger ist ja nun mal etwas anderes als jetzt, naja, jemanden, der mal eine rote oder Ampel gefahren ist, zu verteidigen. Hättest du da mal Bock, ein paar Sachen zu erzählen?
Ja, klar, gerne. Wie gesagt, ich verteidige, ich sage jetzt mal, die, sagen wir mal, Kapitaldelikte zum Teil. Also Kapitaldelikte sind dann so Mord, Totschlag, auch Vergewaltigung. Klar ist natürlich, sind natürlich nie schöne Themen, deshalb braucht man nicht drüber reden. Aber wie gesagt, das ist natürlich dann sozusagen ja schon bei mir auch eine Berufung, den Menschen trotzdem zu helfen. Und andererseits muss man unterscheiden natürlich diese, sage ich mal, in Anführungszeichen etwas kleineren Verfahren, die dann zum Beispiel beim sogenannten Amtsgericht laufen. Die anderen laufen beim Landgericht und die anderen beim Amtsgericht. Das sind halt dann so, sagen wir mal, eine Kneipenschlägerei, eine Trunkenheitsfahrt. Das sind dann natürlich so, ich sage mal, die Standardsachen. Aber jetzt als Beispiel, was zuletzt ein sehr interessanter Fall war, das war, der Mandant hatte eine Mordanklage, war in Untersuchungshaft, logischerweise, nachdem er zunächst geflüchtet war. So ein Verfahren wird dann am Landgericht verhandelt. Man muss natürlich jetzt erstmal wissen, Mord heißt lebenslänglich. Wenn der verurteilt wird, dann kann man vor Ablauf von 15 Jahren nicht über eine Bewährung entscheiden. Also der sitzt mindestens 15 Jahre. In aller Regel in Bayern kann man sagen, sitzen die Leute so im Schnitt 18 bis 20 Jahre. Das heißt, die kommen auch nicht gleich nach 15 Jahren raus, aber in aller Regel so nach 18, 20 Jahren kommen die raus. Also lebenslänglich, muss man einfach wissen, heißt nicht dass den Rest vom Leben, dass die da drin sitzen, die nächsten 20, 30 Jahre. Gell? Und und der hatte eben, wie gesagt, da ging es, der Fall hatte im Drogenmilieu gespielt, in dessen Verlauf jemand sozusagen, das war der Vorwurf letztendlich gegenüber meinem Mandanten, einen niedergestochen zu haben. Und der ist natürlich tragischerweise dann im Krankenhaus später verstorben. Und das ist natürlich dann schon, ich sag mal, ein heißes Eisen, einfach deswegen, weil, ich sage mal, die Range, was rauskommen kann am Schluss zwischen dem Urteil und der, ich sage mal, Straferwartung der ursprünglichen, das kann natürlich sehr weit auseinanderklaffen. Und so war es zum Beispiel auch in dem Fall. Mord heißt ja immer, dass man besondere Beweggründe hat. Das ist ja das, was den Mord ausmacht. Zum Beispiel Mord aus Habgier, Mord aus Eifersucht, Mord aus Heimtücke. Das sind also so diese typischen Mordmerkmale, sage ich jetzt mal. Und um das dreht sich dann zum Beispiel so ein Mordprozess. Hat der Täter aus eben diesen niederen Beweggründen gehandelt, ja oder nein? Kann das Gericht zum Beispiel sowas nachweisen? Man muss ja mal eins wissen, sagen wir nach dem Strafrecht, grundsätzlich muss ich ja nicht meine Unschuld beweisen, sondern das Gericht muss mir ja die Schuld nachweisen.
Ja, klar.
Und deswegen geht es dann immer speziell in solchen Verfahren drum, wenn zum Beispiel klar ist, okay, das ist der Täter, so war es auch hier, muss man dazu sagen, klar war, dass er der Täter ist. Die Frage ist natürlich, wie wird der Täter am Schluss bestraft? Und da hat man dann über 15, 16, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, 15, 16 Verhandlungstage, eine Vielzahl von Zeugen vernommen, um zu klären, ob eben solche Mordmerkmale da sind oder eben nicht, also sprich nachweisbar sind. Und ich kann es vorwegnehmen, der Mandant ist dann am Schluss, also man konnte die Mordmerkmale nicht nachweisen. Und der Mandant ist dann wegen Totschlags verurteilt worden. Das heißt natürlich, ich habe grundsätzlich mal eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren. Also von einem Jahr bis zu 15. Und die Besonderheit war hier, dass man hier auch von einer Betäubungsmittel, also sprich Drogenabhängigkeit, ausgehen musste. Und man hat auch zusätzlich die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Und dann kam jetzt das interessante Ergebnis. Wie gesagt, wir sind reingegangen mit einer Mordanklage, mit einer Straferwartung, sagen wir mal, roundabout 18 Jahre. Wir sind rausgekommen mit einem Urteil wegen Totschlags 11 Jahre, mit einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Das bedeutet, dass bei früher, also zu dem Zeitpunkt, als das verhandelt wurde, war die Rechtsprechung noch so, dass man, wenn der erfolgreich eine Therapie macht, dann kommt er nach der Halbstrafe raus. Also sprich, in dem Fall, wenn der erfolgreich seine Therapie macht, kommt er nach 5,5 Jahren raus tatsächlich. Okay? Und das ist natürlich eine Riesenschere, was da aufgeht, zwischen 5,5 Jahren effektiv in Haft, wenn er es gut macht, also sprich die Therapie erfolgreich macht, da muss er natürlich mitarbeiten, ist ganz klar. Oder eben, wie gesagt, 18 Jahren circa. Okay? Und das war natürlich bezeichnend. Und ich sage jetzt mal, der Richter hat, nachdem er das Urteil verkündet hat, war also schon sehr, ich sage mal, für das Strafrecht bezeichnend. Er hatte Dürrenmatt zitiert Und zwar, die Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, zu der die Justiz keinen Zutritt hat.
Aha, oh.
Was natürlich, also ich meine, ist natürlich, ich sage mal, ob das natürlich passend war, wenn der Richter das Urteil verkündet. Ich meine, er hat es ja schließlich gesprochen. Ich meine, ob es passend war, da kann man natürlich absolut drüber streiten. Aber was er natürlich damit sagen wollte, aus meiner Sicht, man muss natürlich eins sehen, bei Gericht geht es in aller Regel nicht um Gerechtigkeit, sondern um Rechtsprechung. Ich sage jetzt mal, der Anwalt, der Verteidiger, ich versuche darauf hinzuwirken, dass wir ein gerechtes Urteil haben. Aber man muss natürlich auch sehen, deswegen engagieren mich natürlich Mandanten, dass ich natürlich für sie das Bestmögliche erreiche, gell, was hier sicherlich der Fall war in dem Verfahren. Gell, aber wie gesagt, es geht um Rechtsprechung.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch die Wahrheit, ne, ist ja auch so ein Begriff, ne? Die Wahrheit, man wird niemals, also weiß ich nicht, die wirklich zu finden, kann ja kein Gericht wirklich als Aufgabe haben. Sie kann sich nur an den Gesetzen halten, ne? Und daraus eben ein Urteil
Klar,
fällen.
wenn das auch hier geht es wiederum, auch bei diesen Verfahren, dieses Thema Grenzen überwinden, ist natürlich gerade für einen Strafverteidiger immer ein Thema. Der Strafverteidiger bewegt sich immer im Grenzbereich. Dieser Mordprozess ist natürlich jetzt schon auch, ich sage mal, ein größerer Fall, um es mal so zu formulieren. Aber letztendlich, wie gesagt, geht es bedingt um Wahrheitsfindung. Man muss natürlich in aller Regel sagen, der Verteidiger war bei der Tat nicht dabei, Gott sei Dank. Der Richter war nicht dabei, der Staatsanwalt war nicht dabei. Das heißt, man muss die Wahrheit dadurch versuchen zu finden, indem man halt in aller Regel eine Beweisaufnahme durchführt, viele Zeugen vernimmt. Und in aller Regel ist es halt immer wie so ein Puzzle, das sich dann am Schluss zusammensetzt. Das sind einfach so kleine Mosaiksteine und am Schluss sollte es ein Gesamtbild geben, wo man sagt, aha, okay, so wird es wohl gewesen sein. Okay, aber wie gesagt, ist natürlich immer eine schwierige Sache. Man muss einfach auch wissen, und das sagen wir mal, wenn ich ehrlich bin, trotz meiner 25 Jahre Berufstätigkeit, vor allem als Strafverteidiger, man kann manche Dinge natürlich nicht ganz verstehen, beispielsweise beim Landgericht, wenn große Verfahren verhandelt werden, also man sagt immer, ab 4 Jahren Strafverwartung geht es zum Landgericht, dann da gibt es kein Wortprotokoll. Das heißt, man weiß nicht, was der Zeuge gesagt hat. Wir haben ja keine Videoaufnahme von einer Verhandlung. Da steht dann im Protokoll drin, der Zeuge sagt zur Sache aus. Punkt. Und dann hat man natürlich das Risiko bei dieser Art der Verteidigung, dass am Schluss, ist mir auch schon passiert, am Schluss, ich lese das Urteil und ich schreibe ja wirklich sehr genau die Zeugenaussagen mit. Ich lese das Urteil und denke mir, das hat der Zeuge doch so nie gesagt. Liegt aber einfach daran, dass es natürlich nicht hinterlegt ist im Protokoll. Und das
Okay.
ist ein bisschen natürlich die seltsame Geschichte zwischen Landgericht und Amtsgericht. Beim Amtsgericht in einem kleinen Verfahren, wegen beispielsweise Trunkenheit, eben wie gesagt Kneipenschlägerei, Betrug, dann hat man ja ein sogenanntes Wortprotokoll. Das heißt, die Protokollführerin schreibt mit, was der Zeuge sagt. Und ich kann danach schauen, ah, hier bitte, das hat er gesagt. Und dann kann ich natürlich das Ganze nochmal prüfen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe in ein Rechtsmittel in die Berufung und kann sagen, ja, Moment mal, das stimmt doch so nicht. Der Zeuge hat doch das ganz und ganz anders gesagt. Das ist natürlich,
Und warum ist das so?
ich bin dem Ganzen, muss ich gestehen, noch nie nachgegangen, wer auf diese Idee kam, weil ich sag mal, vom Verstand her müsste man ja tatsächlich sagen, gerade in großen Verfahren, wo es um eine aller Regel langjährige Freiheitsstrafe geht, gerade da wäre es sehr wichtig, das Ganze zu dokumentieren. Also die Frage, warum es in der Rechtsprechung so ist, kann ich da offen gestanden jetzt so nicht beantworten. Gell, das ist ja genauso, wenn ich ein Landgerichtsurteil habe, dann kann ich noch in Revision gehen, also das ist das Rechtsmittel der Revision. Aber auch hier wird das Urteil nur auf Rechtsfehler hin geprüft. Okay? Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, jetzt hören wir uns nochmal die ganzen Zeugen an. Das geht eben nicht. Gell? Zum habe ich ein Amtsgerichtsurteil, dann lege ich Berufung dagegen ein und sagt, ja, horchen wir uns halt die Zeugen nochmal an. Ja, das
Okay,
führt zum
okay.
Beispiel dazu, ich habe aktuell ein Verfahren, die Vorwürfe, um die es da geht, die sind aus 2017.
Ach du Schreck.
Und das Verfahren ist immer noch bis heute nicht rechtskräftig abgeschlossen. Also dann sieht man mal so diese, wie das eklatant auch hier auseinander geht, wo man sagt, okay, da geht es jetzt, ich sage mal, um ein Amtsgerichtsurteil. Es geht zwar auch um eine Freiheitsstrafe, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel in diesem Mordprozess, der dann eben mit Totschlag geendet hat. Okay. Also das ist schon eine schwierige Geschichte. Aber
Schwierige Geschichte.
umso interessanter natürlich.
Genau, umso interessanter. Du hattest aber auch noch mir erzählt, das ist vorhin auch schon so an der einen oder anderen Stelle angeklungen, dass du dir jetzt bezogen auf dein Leben, auf deine Person und in Verbindung mit deinem Beruf und mit dem Defender verschiedenste Gedanken gemacht hast, weil dir was Besonderes aufgefallen ist, beziehungsweise du auch an verschiedenen Seminaren oder so teilgenommen hast. Da würde ich gerne noch mal drauf, ganz kurz drauf hinkommen,
ja, genau.
Was da der Zusammenhang ist.
Ja, also ich, wie gesagt, auch jetzt so in quasi in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch ist mir dann auch wirklich aufgefallen nochmal oder einfach nochmal bewusst geworden, dass mich der Defender tatsächlich seit meiner Geburt begleitet. Und zwar,
weil?
Und zwar dahingehend, was ich schon erzählt habe, wie gesagt, ich fahre zwei Defender, ist das eine im Beruf Defender, Verteidiger, wie gesagt, im Schwerpunkt mache ich Strafverteidigung. Und interessant ist, mein Name Alexander bedeutet auch Verteidiger, der Abwehrende.
Aha, okay.
Und so zieht sich das bei mir, also dieses Thema Verteidigen zieht sich bei mir tatsächlich seit meiner Geburt durch wie ein roter Faden. Also das fand ich nochmal auch für mich selber eine ganz spannende Sache. Ich meine, auf diesen Namen bin ich gekommen. Gesagt, ich habe, und da führe ich auch, muss ich dazu sagen, um diese Brücke zu schlagen, also gerade diesen beruflichen Erfolg, diesen privaten Anführungszeichen Erfolg, führe ich schon auch darauf zurück, dass ich mich seit circa 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige.
Okay.
Und da war es eben, vielleicht mal, ich kam vor, ja, wie gesagt, es ist jetzt so 20 Jahre her, habe ich einen alten Schulfreund getroffen. Und meinte so, ja, wie geht's denn? Wie man halt immer so, sag mal, im Smalltalk redet. Und der fängt an zu schwärmen, ihm geht's super und ganz toll und überhaupt. Und dann sage ich, ja, das hört sich ja alles ganz super an bei dir. Und dann erzählt er mir, dass er da ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar besucht. Das sind die so, die das Seminar heißt Pallas-Seminare. Und der war da so begeistert, dass er meinte, naja, die bieten ja so Einführungsseminare an, mal so ein Tagesseminar einfach zum Kennenlernen. Und da habe ich schon damals gesagt, wie gesagt, das war, naja, da war ich dann 33 circa. Da habe ich ja gesagt, sage ich, du, also der Freund von mir, der ist aus der Werbebranche, hat eine Werbeagentur. Und da meinte ich, du, also das ist so ein Persönlichkeitsseminar, naja, für Werbebranche kann das schon ganz gut passen, gell? Aber meint der Anwalt hat ja schon, ich sag's mal, eine fast perfekte Persönlichkeit. Also das, ich sage jetzt mal wirklich so, ein sehr starkes Ego in jedem Fall. Und naja, es hat dann ein bisschen gedauert, dann hat er nochmal nachgehakt, ob ich nicht mal Lust hätte. Und da war eigentlich so, der treibende Punkt war meine Frau, die eben dann gemeint hat, ja komm, lass es uns doch mal anschauen. Und das haben wir dann damals gemacht und man hat dann schon gemerkt, hoppla, dass man selbst mit eben dann damals um die 33 schon in bestimmten ja, Spuren ein bisschen festgefahren ist. Gell, man ertappt sich natürlich, was einen ein bisschen also ausbremst, die Blockaden, die man wie jeder Mensch hat, und Es war jedenfalls eine sehr spannende Thematik, sodass ich mir dann damals entschlossen habe, dieses Pallas-Seminar zu machen. Und das ist daraus entstanden, der Herr Stielau Pallas, der hatte damals, also wie gesagt, in dem 1977, wo er es gegründet hat, hat er Persönlichkeiten befragt, die damals in Politik, in Wirtschaft etc. Sehr erfolgreich waren, worauf sie ihren Erfolg zurückführen. Und daraus hat dann der Herr Stielau Pallas dieses Seminar sozusagen ja für sich zusammengestellt, weil er sagt, naja, okay, alle erzählen ja irgendwo das Gleiche. Was macht sie erfolgreich? Warum erreichen diese Leute ihre Ziele? Ja, und das ist eben, da führe ich auch bei mir sozusagen den Erfolg im Beruf und auch privat zurück, wobei ich natürlich eins, sage ich mal, erwähnen muss, also dieser Erfolg, von dem ich rede, das ist nicht nur der monetäre Erfolg, sondern es geht natürlich schon beim Thema Persönlichkeitsentwicklung darum, dass einfach alle Bereiche, alle Lebensbereiche irgendwo in Einklang sind. Das heißt Beruf, Partnerschaft, Familie, Freizeit, Gesundheit, natürlich auch Finanzen, darf man ja auch ansprechen. Das soll halt alles passen. Und wenn das im Einklang ist, sage ich, derjenige wird glücklich sein.
Ja, genau. Sehr schön.
Gell? Und so habe ich dann seit ja, 20 Jahren, ich habe mehrere Seminare bei Pallas besucht, die sich aus meiner Sicht ja alle positiv sozusagen auf mich und meine Familie ausgewirkt haben. Und da kann ich zum Beispiel eins erwähnen, das ist nämlich das, was mich auch heute noch fasziniert. Als ich, also 2020, Corona, Lockdown, da bin auch ich, muss ich sagen, mal zumindest kurzzeitig in ein kleines Loch gefallen. Insofern mit dem Lockdown, man konnte sich das ja nicht vorstellen, dass tatsächlich mal irgendwann heißt, man muss um 20 Uhr zu Hause sein, man darf zu bestimmten Zeiten das Haus nur noch verlassen, manche dürfen nicht mal mehr zur Arbeit gehen und so weiter, war ja eigentlich nicht vorstellbar. Jetzt muss man natürlich eins wissen, eben, ich habe es ja eingangs gesagt, unsere Kanzlei ist unter anderem auch auf Verkehrsrecht spezialisiert. Ich selber bin ja auch vom ADAC Vertragsanwalt, also beschäftige mich auch neben der Strafverteidigung viel mit Unfallabwicklung, Schadensabwicklung. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, Lockdown, viele Menschen sind zu Hause, wenige Fahrzeuge auf der Straße, es passieren keine Unfälle.
Ja.
Da gibt es nichts zum Abwickeln. Gell? Und das war natürlich dann schon so ein Punkt, wo man gedacht hat, hoppla, okay, wir sind fünf Anwälte, natürlich entsprechend noch Mitarbeiter beschäftigt. Sprich, salopp gesagt, der Laden muss ja am Laufen gehalten werden. Und da war es dann für mich so der Punkt, wo man gedacht hat am Anfang, naja, okay, wie macht man das jetzt? Hoffentlich kommen wir mit einem blauen Auge aus der Nummer raus, dass der Schaden nicht allzu groß ist, weil ich weiß auch von Kollegen, kann man sich nicht vorstellen, dass ein Anwalt mal Kurzarbeit anmeldet. Dann der nächste Gedanke war, das war so ein Prozess, der dann so über eine Woche gelaufen ist. Dann haben wir gedacht, naja, okay, vielleicht können wir ja den Umsatz zumindest halten, wie auch immer. Und dann kam bei mir wirklich so die sozusagen einfach so diese Motivationsphase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt seit in dem Fall 17 Jahren besuchst du jetzt Persönlichkeitsseminare. Naja, jetzt schauen wir doch mal, ob das, was jetzt seit 17 Jahren sozusagen in der Theorie gelernt hast, ob das funktioniert. Weil ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist aus meiner Sicht nur so viel wert, so wie es in der Praxis funktioniert. Also alles andere in der Theorie ist ja nett, aber es muss funktionieren. Und naja, und dann haben wir gedacht, okay, also was ja wirklich cool wäre, ich mache jetzt mir das Ziel, da geht es also auch viel um Zielerreichung bei Pallas-Seminare beispielsweise, wie erreiche ich Ziele, gibt es bestimmte Schritte, wie man das dann sozusagen macht. Und haben wir gedacht, ich setze mir jetzt das Ziel. Ich möchte im Laufe der nächsten, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, waren es 4, 5 Monate, jedenfalls, ich setze mir das Ziel, trotz dieser widrigen Umstände, meinen Umsatz um 20% zu steigern. Und das war für mich dann derart motivierend, dass ich gedacht habe, also ob das jetzt geht, trotz dieser widrigen Umstände, ich sage immer, Rainer, wenn es gut läuft, sage ich immer, kann jeder schlau reden. Aber interessant wird es ja letztendlich, wenn es mal nicht läuft. Und da hat auch die ganze Kanzlei mitgezogen, die Kollegen mitgezogen. Da geht es dann also viel darum, zum Beispiel visualisieren, dass man sich wirklich gedanklich vorstellt, wie Mandanten in die Kanzlei kommen. Da gibt es dann auch, sagen wir für sich, man schreibt dann zum Beispiel auch Listen, warum man das verdient hat, dass die Leute zu einem kommen. Also es geht viel über geistige Arbeit, man kennt es ja über das autogene Training, über eben visualisieren. Das heißt ja, wenn das, was man sozusagen im Geiste sozusagen sieht, sei schon Realität. Und ich kann dir eins sagen, nach dem Stichtag, ich sage ja, waren 4 oder 5 Monate, ich weiß nicht mehr genau, waren das dann 19,3% mehr Umsatz.
Ja, super.
Also das war für mich dann, wo ich also wirklich sagen kann, ich kann es nur ja jedem ans Herz legen, sich einfach mit sich selber zu beschäftigen, also dass man selber einfach über sich reflektiert, warum man an manchen Dingen, ich sage mal, immer wieder scheitert, um einfach, sind wir wieder dabei, Grenzen zu überwinden.
Sehr schön, genau. Klasse. Und das haben wir ja hier heute dann auch geschafft, ne? Also wirklich, ich habe dich da extra nochmal drauf angesprochen, mit diesen Persönlichkeitsentwicklungen. Wir wollen ja hier Impulse setzen. Ja, wir wollen hier jetzt kein Seminar verkaufen, sondern Leute anregen, sich mit dem Defender, mit einer Fernreise, mit seiner Persönlichkeit oder sonst wie zu
Ganz genau.
beschäftigen. Ne, darum hören ja hoffentlich meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu. Und das fand ich jetzt auch nochmal richtig klasse. Und dass wir alle zusammen dann irgendwann, naja, Grenzen austesten erstmal mit unseren Geländewagen, um sie dann auch mal zu überwinden, um einfach auch zufriedener zu sein. Ich denke mal, das ist doch jetzt nochmal ein schöner Schlussappell von uns beiden an euch Hörerinnen und Hörern da draußen. Ja? Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Dementsprechend möchte ich mich bei dir, Alex, ganz, ganz recht herzlich bedanken.
Sehr
Ich
gerne,
wünsche
Rainer.
dir weiterhin eine schöne Zeit, ne? Auch mit deiner Familie, auch mit dem neuen Hund, ne? Und natürlich auch die Katze nicht vergessen. Mach es gut, dir einen schönen Tag, euch da draußen ein weiterhin schönes Leben und ich sage bis zum nächsten Mal.
Rainer, auch
Ciao, ciao.
ich möchte noch Danke sagen und natürlich weiterhin viel Erfolg für deinen Podcast. Ich liebe ihn.
Dankeschön, Alex.
Mach's gut, Rainer. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich hoffe, dass euch der Einblick ins Leben eines Strafverteidigers und wahrlich begeisterten Defender-Fans gefallen hat. Dass einem die Entscheidung, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, ordentlich Kraft für die Herausforderungen des Lebens geben kann, dürfte jedem von uns klar sein, oder? Und auch das Tragen des Lieblings-T-Shirts oder Lieblingskleids kann unsere Stimmung sehr positiv beeinflussen, egal ob wir damit ins Büro gehen oder ein Offroad-Abenteuer in Angriff nehmen. Deshalb ist mir heute klar geworden, dass auch Landys, die vermeintlich nicht ständig artgerecht gehalten bzw. bewegt werden, durchaus ihre Berechtigung haben. Denn Freunde, die mit uns durch dick und dünn gehen, brauchen wir in der City genauso wie in der Wüste. Frei nach Joe Cocker, mit ein bisschen Hilfe von meinen Freunden komme ich besser zurecht. Und mit ein bisschen Hilfe von euch, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, kann ich mit unserem Podcast noch mehr Leute mit und ohne Landy erreichen. Also vielen Dank an euch, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten, liken und mit euren Freunden teilen. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, dürft ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst auch gerne abonnieren. Ihr findet mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Meine E-Mail-Adresse lautet hallo@landyundleute.com. Da könnt ihr euch, wie eben auch Alex Grob, melden, wenn ihr auch mal Gast bei mir im Podcast sein wollt, um aus eurem Leben mit eurem Landy zu erzählen. Und zu guter Letzt bleibt mir ja nur noch eins. Ich wünsche euch, Quatsch, wünschen tun wir ja nur im Gelände. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt in der Stadt und natürlich im Gelände und dort immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs heutige Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landratte.